Me dit, apprendrez-vous jamais à conjuguer au présent le verbe soleil?
Am Historikerinnen treffen habe ich den Ursi Blosser, einer von den beiden Autorinnen von dem Buch, noch ein paar Fragen gestellt. Ihr habt in eurer Dissertation die Töchter von der guten Gesellschaft untersucht. Jetzt, wer gehört denn überhaupt zu dieser guten Gesellschaft? Was ist das für eine Schicht?
Also wir haben uns im Wesentlichen auf das protestantische Grossbürgertum von den Städten Zürich, Basel, Winterthur und St. Gallen beschränkt. In jeder von diesen Städten hat es eine ökonomische Führungsschicht gegeben. Die Männer, die dort dazugehört haben, waren Unternehmer, im Handel beschäftigt, Bankier, Anwälte oder vereinzelt waren es auch Ärzte. Für die Zugehörigkeit von dieser Führungsschicht, die wir behandeln, ist aber die Berufszugehörigkeit und die ökonomische Position allein nicht massgebend gewesen. Zu der lokalen guten Gesellschaft haben nur die Familien gehört, die mit den anderen Mitgliedern einen Zusammenhalt und enge gesellschaftliche Kontakte hatten.
Das heisst, aus all denen, die du jetzt aufgezählt hast, aus diesen Berufsschichten heraus wiederum nur ganz bestimmte, die dann zu der guten Gesellschaft gehört haben?
Ja, genau. Also, es sind ja bis heute noch gewisse Familien bekannt. Zum Beispiel in Winterthur sind das Bühler und Sulzer, in Basel sind es Fischer und Zahresee, von der Mühl. Also von dort her haben wir schon einen Zugang gehabt, wer gehört eben zu dieser eingesessenen Schicht. Und wenn wir dann die Quellen genau anschauen, sieht man schon, wer hat eben untereinander Kontakt gehabt, wo haben sich die Leute getroffen und was für einen Konsens haben sie gemeinsam gehabt.
Das Problem von der Frauengeschichte ist ja immer, mit was für Quellen dass man überhaupt kann arbeiten kann, was für Orten, mit was für Material man überhaupt kann das angehen. Was habt ihr für eure Arbeit, was habt ihr gefunden?
Also als Quellen haben wir vor allem Anstandsbücher, Seitenbeschreibungen und Erziehungsschriften benutzt. Es war uns aber ganz fest daran gelegen, eben nicht nur das Rollenideal aufzuzeigen, sondern auch die Rollenwirklichkeit dieser Frauen. Darum sind wir dann dazu gekommen, eben Tagebücher, Briefe und Autobiografien zu suchen und auszuwerten, die uns dann Aufschluss gegeben haben über das, was die Frauen persönlich beschäftigt hat. Wir haben so herausfinden, was sie selber gemerkt haben zu ihrer Situation, wie sie sie empfunden haben. Und zum Teil kann man natürlich bei diesen Sachen auch zwischen den Zielen lesen und das, was sie geschrieben haben, auch als Niederschlag von ihrem Unbewussten interpretieren.
Sie haben nicht nur untersucht, was ist erwartet worden von diesen Frauen, was für eine Rolle haben sie müssen erfüllen in dieser Gesellschaftsschicht, sondern auch, wie das tatsächlich dann für sie ausgesehen hat.
Ja.
Es war sicher ein Unterschied gewesen.
Wie es für sie persönlich ausgesehen hat und was erwartet war.
Ja.
Ja, zum Teil war es eben nicht so ein grosser Unterschied gewesen, sondern die Frauen sind so streng sozialisiert worden und in so strenge Rollenanforderungen eingebunden gewesen, dass eben ein Ausbrechen oder ein Aussteigen oder sich gegen die Normen auflehnen praktisch unmöglich war. Also, die Frauen, die sich nicht konform verhalten haben, die sind dann wirklich ganz ausgeschieden worden aus dieser Schicht oder allenfalls eben auch psychiatrisiert worden. Aber um zu dieser Schicht zu gehören und um erfolgreiche Damen von der guten Gesellschaft zu sein, hat eben ganz wesentlich gehört, sich an die Normen zu halten. Und man kann dann also kleine Beispiele schon zeigen, wo sie vielleicht gewisse ja, Widersprüche dann ausgesetzt waren.
Wo habt ihr das Material gefunden? Die persönlichen Sachen, Erinnerungen, Tagebücher, hast du gesagt. Ist es schwierig gewesen, an das heranzukommen?
sehr schwierig, ja, weil in den Bibliotheken ist praktisch nichts zu finden. Also vereinzelte Briefsammlungen, aber sonst ist in den Bibliotheken eben, sind nur Sachen, die den öffentlichen Bereich anbelangt, also nur Sachen von Männern demzufolge eben auch und ganz sicher nichts, was das Privatleben eben tangiert. Wir haben dann Aufrufe gemacht in verschiedenen Zeitungen und haben Reaktionen von ganz einem breiten Publikum bekommen. Da war es zuerst natürlich eine Schwierigkeit, mal auszuscheiden, was gehört dazu, was können wir brauchen und was nicht. Es hat sich dann aber bald erwiesen, dass die Aufrufe in den Zeitungen also mässig erfolgreich sind, weil sich natürlich die richtige Geschichte nicht an uns gewendet hat. Und wir haben dann so via und via persönliche Kontakt sehr gutes Quellenmaterial gefunden.
Sie haben in eurer Arbeit steht eine ganz lange und auch mühsame Quellensuche in diesem Fall.
Ja, also die Quellensuche hat uns ganz lange in Anspruch genommen. Weil es eben, ich meine, wer gibt schon gerne Briefe und Tagebücher von der eigenen Großmutter raus? Und die Schicht, die wir untersucht haben, die wird sich eben sowieso nicht unbedingt die Karten schauen lassen. Wobei wir auch also dann eben tatsächlich Kontakt zu Leuten hatten, wo das irgendwie ganz spannend war. Auch die Auseinandersetzung und Gespräche über die Zeit. Aber ein grosser Teil hat eben sich da schon sehr defensiv verhalten.
Es ist eher eine verschwiegene Schicht, könnte man sagen. Habt ihr etwas herausfinden über die Machtkonstellation innerhalb von diesen grossbürgerlichen Familien, das Verhältnis zwischen einem Mann und der Frau?
Ja, das Machtverhältnis war eigentlich sehr klar. Also der Mann, der hat den Status garantiert, der hat die ökonomische Position geschaffen und ist von dort her natürlich eindeutig der strukturell Mächtige in dieser Beziehung gewesen. Die Frau hat Macht, nicht strukturelle Macht, aber Macht vielleicht in einem indirekten Sinn, als dass sie eben schon die war, die den Haushalt oder den Status der Familie gegen aussen repräsentieren musste, dass sie einen ansehnlichen Haushalt organisiert hat und den auch wiederum so hat müssen organisieren, dass sie eben ihrem Stand gerecht worden ist. Und die Frau war natürlich die, die für die Reproduktion des Mannes, also von der Arbeitskraft des Mannes zuständig war, auch die Verantwortliche dafür, dass die Kinder so sozialisiert worden sind, dass sie nachher eben die schichtgebundenen Normen auch eingehalten haben und so nicht aus der Schicht gefallen sind. Also insofern hat die Frau schon Macht gehabt. Sie hat die Macht aber nicht direkt ausleben, sondern indirekt. Ist das ihre Aufgabe gewesen?
Ihr habt herausgearbeitet, dass die Frauen im Besonderen eine wichtige Funktion hatten als Kontroll- und als Disziplinierungsinstanz. Warum haben sie denn nicht können aus dem aus einen gewissen Machtanspruch ableiten?
Also da würde ich einmal sagen, es geht ja um die Jahrhundertwende, wo wir unsere, also die Zeit, über die wir unsere Arbeit geschrieben haben, da hat es so eine Geschlechterideologie gegeben, wo Frauen und Männer ganz klar die jeweilige Rolle zugeschrieben hat. Es ist also schon von der Erziehung her völlig klar gewesen, dass Männer und Frauen ihr Dasein als Mann oder als Frau verinnerlicht haben. Das ist so tief gegangen, die Zuschreibung der Geschlechterrolle, dass eben sich dagegen auflehnen hätte bedeutet, gegen die Natur, weil durch die Natur bestimmt hat man die Geschlechterrolle ja charakterisiert. Also es heisst, sich gegen die Natur, gegen gesellschaftliche Wertvorstellungen und eben auch gegen das eigene innere Erleben, das durch die Erziehung geprägt worden ist, vergehen. Also die Ideologie war sehr gesichert gewesen und ein Ausbruch dagegen war unmöglich gewesen, in dieser Schicht ohnehin. Dann ein zweiter Punkt war natürlich, dass gerade in der Oberschicht durch die ganze Sozialisierung von diesen Mädchen so rigid vor sich gegangen ist, dass sie haben gar keine andere Form von Frau sein kennengelernt. Durch Kindheit, durch nachher zum Teil Ausbildung in Privatschulen, dann später im Pensionat, sind sie immer in schichtgebundenem Rahmen gewesen und haben kaum Kontakt über die Schichtgrenzen aus gehabt, sodass sie also diese Rolle bereits von Kind an als Vorbild eben gehabt haben. Und der dritte Punkt war natürlich noch, dass die Frauen total abhängig waren vom Status des Ehemanns und keinen eigenen Status eben haben können bilden und von daher auch sehr interessiert waren, sich eben den Normen entsprechend zu verhalten, weil sich daraus herauszubegeben, hat natürlich geheissen, auch die Position zu gefährden, die sie hatten.
Noch eine andere Frage. In diesen grossbürgerlichen Haushalten sind ja immer Dienstbotinnen beschäftigt gewesen, die etwas herausfinden über das Verhältnis von diesen Bürgersfrauen zu ihren Dienstmädchen und Hausangestellten.
Also ein zentraler Punkt, den ich hier herausgreifen möchte, ist, dass wir den Eindruck hatten, gerade den Dienstboten gegenüber hätten die Frauen die Möglichkeit gehabt, eigene Macht auch auszuüben. Der Haushalt war ja der Bereich, in dem die Frau zuständig war, wo sie die Dienstboten gemanagt hat. Sie hat ja selber keine körperliche Arbeit geleistet in dieser Schicht. Die oberste Autorität, auch im Haus, war schon der Mann, aber weitgehend hat sie es organisiert und war sie involviert in den Alltagsablauf. Und bestimmte Machtwünsche der Frauen haben sie unserer Meinung nach eben gerade im Verhältnis zu dem Personal eben können ausleben.
Könnte man sagen, die Frauen sind unterdrückte innerhalb von einer privilegierten Schicht und eben wiederum gegenüber anderen Frauen gewesen?
Also du meinst unterdrückte innerhalb von dieser Schicht, also unterdrückte von den Männern von dieser Schicht?
Ja.
Ja, ich habe immer Mühe mit der These von der absoluten Unterdrückung von der Frau und der Frau als Opfer. Ich finde, strukturell sind sie sicher unterdrückt gewesen innerhalb von dieser Schicht und es hat für sie kein Ausbrechen gegeben. Also in dem Sinn stimmt das schon. Man muss einfach sehen, dass die Frauen dann letztlich doch wieder sehr privilegierte Frauen gewesen sind im Vergleich zu den Arbeitern. Frau oder zu anderen Schichten und dass sie für ihre Situation zwar sehr hohe Preise gezahlt haben, aber schon natürlich auch ein Bewusstsein gehabt haben als geborene XY oder als Frau von. Also ich würde sagen, klar, ja, sind unterdrückt gewesen von diesen Strukturen, aber sie haben auch einen gewissen Status eben dann daraus abgeleitet.
Tout près, glisse un verre luisant, petit chapeau clignotant, signal entre deux brins d'herbe, j'existe. Plus loin, un banquier nerveux émerge de ses paperasses, caresse sa barbe violette et saute du septième étage. Plus loin, deux politiciens s'amusent à compter les cartes truquées qu'il faudra demain jouer pour garder la main tout près. Glisse un verre luisant, me dit, entre deux brins d'herbe et vous, apprendrez-vous jamais à conjuguer au présent le verbe soleil, à conjuguer au présent le verbe.
Letzten Bericht haben wir gehört, was Dursi Blosser über die höheren Töchter erzählt hat, am Schluss gerade noch aus der Sicht von diesen Frauen das Verhältnis zu den Dienstboten. Es hat an der Historikerinnentagung auch noch ein anderes Referat gehabt, das sich genau mit diesen Dienstboten näher befasst hat. Und zwar arbeiten Regula und Sabine an einem Lied, das heisst «Dienen in der Fremde». Sie zwei sind jetzt hier im Studio und können uns ein bisschen erzählen, was sie bereits so alles herausgefunden haben. Zuerst vielleicht einmal, es fällt auf, wenn man ein bisschen durchschaut, so die Broschüren, die anfangs dem Jahrhundert, so 1910, erscheinen, stößt man sehr oft auf den Titel «Die Dienstbotenfrage, die Dienstbotennot». Was hat es denn mit dieser Dienstbotennot auf sich? Was ist das?
Also ich will zuerst einmal sagen, dass wir, also die Geschichte der städtischen Hausangestellten im 20. Jahrhundert im Allgemeinen anschauen, und wir fangen genau an dem Punkt an, den du jetzt angetönt hast. Und zwar ist das auffällig, dass am Anfang dieses Jahrhunderts plötzlich jene Broschüren, Zeitungsartikel, also in Tageszeitungen, Frauenzeitungen usw. erscheinen, mit dem ominösen Titel «Die Dienstbotennot». Wenn man die anschaut, dann haben die alle einen ähnlichen Inhalt. Es geht nämlich darum, dass man sich beklagt, dass es zu wenige und vor allem zu wenig tüchtige Dienstboten gibt mehr.
Also Not der Dienstboten, wenn man es wieder umkehren.
Das ist ein bisschen etwas anderes. Also was die bürgerlichen Kreise, die vor allem die Urheber sind, auch von all diesen Artikeln und diesen Klagen, unter Dienstbotennot verstehen, das ist ihre eigene Not, häusliches Personal überzukommen. Und sie sehen aber auch ein, also kann man in diesen Schriften nachlesen, dass die Dienstbotennot, die sie spüren, eben etwas mit der Not der Dienstboten zu dieser Zeit haben. Vielleicht kannst du etwas darüber sagen, Regula.
Ja. Ja, also bei dieser Dienstbotennot, wenn man die Lebens- und Arbeitsbedingungen von diesen Frauen anschaut, dann fällt zum Beispiel mal auf, dass sicher immer ein Teil von dem das Essen war. Also dass sehr viele von diesen Frauen immer sich beklagt haben über schlechtes Essen, zum Teil auch über zu wenig Essen. Dann die Frage von der Unterbringung. Die Frauen haben sehr oft, gerade dann auch in der Stadt, wo die Wohnungen kleiner geworden sind, irgendwo im Estrich oben eine Mansarde gehabt, unter Umständen sogar müssen irgendwo in einem Gang aussen oder in der Stube auf einem Sofa schlafen. Zu dieser Dienstbotennot gehören neben, dass sie wahnsinnig lange Arbeitszeiten hatten, zum Beispiel. Im
Normalarbeitsvertrag. Was heisst denn das zum Beispiel konkret, lange Arbeitszeiten?
Ja, im Normalarbeitsvertrag, der dann anfangs der 20er Jahre für Zürich erstellt worden ist, sind Mindestarbeitszeiten 13 bis 14 Stunden. Und das sind aber Normen, die selten eingehalten worden sind. Mhm. Das heisst, dass die Frauen zum Teil 16, 17 Stunden am Tag gearbeitet haben. Das heisst, sie haben mindestens müssen präsent und abrufbereit sein.
Ja, immer im gleichen Haus rein.
Genau, und zu dieser materiellen Not kommt sicher auch eine psychologische Not, wenn man dem so sagen kann. Die Frauen waren wahnsinnig abhängig gewesen, haben zum Beispiel, wie wir das gerade vorher gehört haben, von Ursi Blosser müssen die ganzen Launen eben auch von ihren Vorgesetzten ausbaden. Sie sind zum Beispiel klar immer auch sexuellen Belästigungen ausgesetzt gewesen, von Seiten der männlichen Familienangehörigen, wo sie geschafft haben. Das vielleicht, um nur ein paar Aspekte von dieser Not der Dienstboten zu erwähnen.
Jetzt ist da sicher nicht nur Broschüren gedruckt worden und Zeitungsartikel geschrieben worden, sondern ist irgendetwas passiert. Also was ist passiert? Wie hat die Gesellschaft, das Bürgertum darauf konkret reagiert?
Also über das ganze Jahrhundert hinweg kann man eigentlich Massnahmen feststellen, wo die Gesellschaft ergriffen hat, um dieser Dienstbotennot, also um dem Mangel an tüchtigen Dienstboten entgegenzuwirken. Und anhand von diesen Massnahmen, wo es ein paar grundlegende gibt, ein paar aber auch, die dann zeitspezifisch anders aussehen, wie wir noch sehen werden, kann man dann auch immer rückschliessen, wieso man überhaupt die Dienstboten unbedingt hat behalten wollte. Jetzt aber kurz etwas zu diesen Massnahmen, die man ergriffen hat. Man hat zum Beispiel sehr früh mit der Ehrung und Prämierung von Treuedienstboten angefangen. Das ist eine Institution, die es bis vor 2 Jahren noch gegeben hat, hier in Zürich, von den gemeinnützigen Frauen, dass man also den Dienstmädchen nach 5, nach 10, 15, 20 Dienstjahren eine Urkunde verleiht hat, ein Diplom, eine Ehrung hat zukommen lassen, auch etwas geschenkt hat, eine Brosche mit den fleissigen Bienen drauf oder je nachdem nach 35 Dienstjahren sogar Silberbesteck oder irgend so etwas. Das war die eine Massnahme, die vor allem darauf abzielt hat, die Dienstboten also zu Treue anzuregen.
Ja.
Dann hat man ja auch tüchtigere Dienstboten wollen. Man hat also sehr viel mit Schulen gemacht. Die ersten Versuche, Dienstboten Schulen einzurichten, sind ziemlich gleich gescheitert, einfach aus der ökonomischen Realität heraus, dass ja vor allem die Frauen den Beruf ergriffen haben, die unbedingt haben müssen, die haben müssen Geld verdienen, die eben nichts haben können lernen. Und darum hat man dann gleich gemerkt, dass das nicht funktioniert und man hat andere Formen von der Professionalisierung vorwärts getrieben, wie zum Beispiel das Hausdienst-Lehrjahr.
Also dass man das vorher, also sie sind es während, wie ist denn das genau gegangen mit dem Hausdienst-Lehrjahr?
Dass man einfach die traditionelle Form, wie man eigentlich früher den Hausdienst erlernt hat, dass man bei einer Frau war und bei ihr gelernt hat, wie man arbeiten muss, auch moralisch diszipliniert worden ist und so, dass man das angefangen hat, aus Hausdienstkommissionen heraus, die Frauenbewegungen gebildet haben, das zu reglementieren und zu kontrollieren, dass die auch wirklich nur bei Hausfrauen sind, die es verstehen, die richtig anzuleiten und so weiter. Es ist vor allem dann, hat schon sehr früh angefangen, um 1915, und hat 1930 dann noch eine enorme Steigerung erlangt. Also das sind Versuche von der Professionalisierung gewesen. Es hat dann in den 20er und 30er Jahren sogar staatliche Eingriffe gegeben.
Was heisst denn das konkret?
Das heisst zum Beispiel, dass man versucht hat, zu manipulieren durch eine grössere hauswirtschaftliche Erziehung. Also ein Hintrimmen von möglichst vielen Frauen auf diesen Beruf. Es hat auch geheissen, dass man so Zwangsrekrutierungen gemacht hat von arbeitslosen Arbeiterinnen in Hausdienst.
Ja, zum Beispiel Sobri, oder? Das ist ein altbekanntes Problem. Da schlönt sich die jungen Frauen heute noch damit umeinander.
Das ist in diesem Zusammenhang auch entstanden?
Das ist nicht nur in diesem Zusammenhang entstanden, aber im Allgemeinen, wenn wir ja so Geschichte der Dienstboten anschauen, geht es immer ums Haushalten auch.
Ja, klar.
Und Haushalten, Dienstbotenberuf ist ja immer angeschaut worden als die beste Vorbereitung für die Frau, so auf ihre natürliche Bestimmung. Mhm. Und die natürliche Bestimmung ist klar vor allem einfach Hausherr und Kind gewesen. Und darum ist eben ist so die ganze hauswirtschaftliche Erziehung und der Dienstbotenberuf, das ist einfach immer sehr eng verknüpft.
Mhm. Jetzt, warum hat das Bürgertum so extrem reagiert?
So viele Massnahmen
und so viele Massnahmen und auf so vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Also
auf der einen Seite, früher hat man ja gar nicht das Gefühl gehabt, man müsste es irgendwo rechtfertigen. Auch im 19. Jahrhundert ist völlig klar gewesen, man hat einfach Dienstboten.
Eine böse Prestige-Angelegenheit, wahrscheinlich noch neben
dem. Ist es sicher auch gewesen, dann im 20. Jahrhundert, wo man plötzlich gemerkt hat, dass viele Frauen ja diesen Beruf nicht mehr ausüben wollen. Man hat dann zu dieser Zeit schon sehr viele Ausländerinnen, vor allem Süddeutsche, in die Schweiz geholt, die dann die Jobs angenommen haben. Im Prinzip Gastarbeiterinnen gewesen, so wie man das heute kennt. Und man hat dann gefunden, ja, wir brauchen die Frauen, damit wir uns für höhere geistige Betätigungen freistellen. Also wir sind zu höherem Beruf. Wir schreiben Bücher, wir leiten Firmen, wir können unseren eigenen Fußboden nicht gut selber putzen. Mhm. Gerade in Bezug auf die bürgerlichen Frauen ist da natürlich dazu gekommen, dass sie Anfang des Jahrhunderts so erste Emanzipationsbestrebungen gezeigt haben. Das heisst, sie haben zum Haus auswählen und wenn das nur so im Rahmen von gemeinnützige Tätigkeiten waren, karitative Tätigkeiten. Sie haben aber immerhin jemanden gebraucht, der dann den Haushalt für sie schmeißt, um ihnen das Weggehen aus dem Haus überhaupt zu ermöglichen. Mhm. Und ganz klar, was du angetönt hast vorher, es war eine Prestigefrage gewesen. Also wenn man hat wollen, zum Bürgertum gehören und wenn das auch nur ein mittleres Bürgertum war, ist es klar gewesen, was einem ausweist, dass man dazu gehört, ist eben eine Hausangestellte gewesen. Mhm. Und dann vielleicht noch was. Also wieso man auch die ganze Zeit so auf dem herumgeritten ist, dass man die Dienstboten braucht. Gerade in den 20er und in den 30er Jahren gibt es meiner Meinung nach einen sehr interessanten Aspekt. Wirtschaftskrise, sehr viele Arbeitslose. Mhm. Man hat probiert, wie immer in der Krise, die Frauen wieder ins Haus zurückzuschicken. Auf der einen Seite zum unbezahlte Hausarbeit zu verrichten, einfach als Hausfrauen. Auf der anderen Seite halt für die Frauen, die einen Verdienst nötig haben, die nicht geheiratet waren, als Hausangestellte. Das kann man dann ziemlich klar verfolgen, dass jedes Mal, wenn die Arbeitslosigkeit sehr gross war, dass man probiert hat, ja, Frauen zu zwingen, so einen Job anzunehmen, indem man ihnen Arbeitslosenunterstützung entzogen hat, zum Beispiel, wenn sie sich geweigert haben, Umschulungskurse zu machen, wo sie nachher hätten sollen arbeiten in diesem Beruf.
Du hast vorher gesagt, nicht geheiratete Frauen. Also das ist dann klar, mit dem ist man auf die ledigen Frauen, auf die ledigen arbeitslosen Frauen los. Ja.
Also weil die andere hat man das Gefühl gehabt, die hat man dann eh versorgt, wenn ihr Mann eine Arbeit hat. Ja. Kommt dann einfach für beide auf.
Jetzt hat es noch andere Antworten gegeben auf die sogenannte Dienstbotennot. Also ja. Muss man eigentlich vielleicht als alternativ bezeichnen, oder? Also nicht das, was ihr jetzt versucht haben zu zeigen.
Es gibt einfach zwei grundsätzliche Richtungen. Die eine Antwort auf die Dienstbotennot ist, dass man eben so und so viele Massnahmen muss ergreifen muss, um den Stand in seiner herkömmlichen Form zu erhalten. Also, dass es Frauen gibt, die eben in einem fremden Haushalt auch wohnen, also Kost und Logis haben und dort Hausarbeit verrichten. Und dann gibt es eigentlich noch zwei andere Richtungen. Die eine Richtung ist, dass man neue Formen vom Hausdienst anfängt zu fördern. Also zum Beispiel, gerade aus der Problematik heraus, dass viele Frauen den Beruf nicht ergreifen wollen, weil sie dann so abhängig sind oder so, dass man mehr anfängt, also nicht beim Arbeitgeber wohnhafte Hausangestellte zu fördern. Der Boom von der Putz- und Spätfrauen zum Beispiel oder andere Formen vom Hausdienst, die einfach nicht die traditionellen sind. Das ist also die andere Richtung. Und dann gibt es noch eine dritte Richtung. Und das hängt natürlich alles auch irgendwie zusammen, dass man sich einfach gesagt hat, was soll das, wieso stressen wir und machen und tun, damit wir unsere Dienstboten können behalten. Wir könnten uns ja einfach darauf einstellen, dass wir dienstbotenlose Haushalte haben. Und in diese Richtung gehen dann auch die ganzen Bestrebungen zur Rationalisierung von der Hauswirtschaft, wo man also sehr schön kann sehen, dass sie eigentlich eine direkte Antwort auch ist auf die Dienstbotennot. Und eine von den verheerendsten natürlich für die Hausfrauen, weil es irgendwie dann ganz klar war, dass einfach die Arbeit dann auf sie abgewälzt wird, weil auch ein Staubsauger und ein Eisschrank und was auch immer für Geräte dann aufgekommen sind, haben ja die Arbeit doch nicht von selber gemacht. Mhm.
Ist zum Beispiel auch das Weltschlandjahr, das man heute noch kennt, ist das auch irgendwie in diesem Zusammenhang langsam dann aufgekommen?
Ja, das ist, wenn man das differenziert anschaut, es ist ziemlich ein schwieriges Thema. Es geht einfach dort mehr auch um eine andere Schicht, wo man daraus dann Leute, also Mädchen für den Haushalt rekrutiert. Das ist dann eher also aus dem mittleren Bürgertum und so, wo man den Hausdienst kann schmackhaft machen, wenn sie eben dazu noch eine Sprache lernen können.
Wenn man das noch anbietet dazu, ja. Jetzt habt ihr ja eben Zeitschriften, Bücher, Zeitungen, Witz etc. durchgeschaut, aber das Problem stellt sich jetzt ja wie bei eigentlich der gesamten Frauengeschichte, dass das ja nicht von den Frauen selber geschrieben worden ist und dass es immer die Sicht von Leuten mit ganz bestimmten Interessen ist und die Schwierigkeiten, an das heranzukommen, ja, wo die Frauen selber, also wie sie denn die Situation erlebt haben, was wo dann vielleicht die Sättigung bricht, von bürgerlicher Seite nicht durchkommt. Und ihr habt da die sogenannte Methode von der Oral History, braucht ihr auch. Das heisst, ihr habt mit verschiedenen Frauen geredet, die anfangs dieses Jahrhundert als Dienstmädchen gearbeitet hat.
Ja, es ist klar, man kann so eine Sozialgeschichte, so eine Institutionengeschichte, kann man sicher aufgrund von der schriftlichen Quellen machen, weil ja gerade die Bürger, die die Institutionen geschaffen haben, da auch viel geschrieben haben darüber. Hausangestellte selber haben sich sehr selten schriftlich geäußert. Es gibt momentan in der Schweiz zwei Autobiografien von Frauen, die veröffentlicht sind, die als Dienstmädchen gearbeitet haben. Und es gibt, wenn wir Frauenzeitungen durchschauen, zum Teil noch Leserbriefe, wo Hausangestellte selber das Wort ergreifen. Ja. Wobei auch dort muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Die Frauen sind sehr nicht wortgewandt gewesen und wir haben schwer den Verdacht, dass die Beiträge dann eben immer redaktionell überarbeitet worden sind.
Das merkt man auch ganz klar, wenn man schaut, also in was für Zeitungen sie erscheinen und was für Sprüche sie dann machen. Also besonders, wenn man sozialistische und katholische Zeitungen erscheint. Also das gibt zwei ganz verschiedene Bilder vom Dienstmädchen, wenn man das anhand von diesen Leserbriefen machen.
Ja, wir haben dann irgendwie das Gefühl gehabt, nein, nur alleine mit dem Fremdbild der Dienstmädchen können wir nicht durch mit dem, was wir machen wollen. Wir suchen die Frauen, gehen mit denen reden, sie sollen uns erzählen. Und haben dann Inserat gemacht, eigentlich ohne grosse Hoffnungen, dass wir irgendjemanden finden. Wir haben auf zwei Inserate mehr als 50 Zuschriften bekommen von Frauen, die eigentlich bereit wären, über ihr Leben zu erzählen. Und für mich das Beeindruckende war halt auch, dass viele von diesen Frauen wahnsinnig gerne erzählt haben, dass wir den Eindruck haben, es ist wirklich eigentlich das erste Mal, dass sie gefragt werden überhaupt nach ihren Erfahrungen. Mhm. Weil was man sonst von ihnen verlangt hat, ist, dass sie eigentlich das Maul haben und dass nicht gross etwas sagen. Und das hat sich wohl auch niemand gross interessiert für ihre spezifischen Erfahrungen dort.
Mit wie vielen Frauen habt ihr denn jetzt ein Interview geführt?
Wie viele sind es? 13, 14? Mhm. Jetzt sind wir im Alter zwischen 70 und 90 Jahren.
Und was ist zum Beispiel für euch rausgekommen jetzt mit diesen Interviews? Also wie seht das Bild, das ihr bekommen habt, von der, wenn ihr mit diesen Frauen redet? Auf der einen Seite jetzt gegenüber dem Bild, wie ihr bis jetzt beschrieben habt, aufgrund, wo ihr mehr aufgrund von also schriftlichen Quellen habt?
Also was mich schärig beeindruckt hat, das ist zum Beispiel der Frust von schärig vielen Frauen, dass sie aufgrund von der ökonomischen Situation von ihrer Familie dazu gezwungen sind, entweder in die Fabrik zu gehen oder als Dienstmädchen gehen. Das ist so von den unteren sozialen Schichten, das waren einfach die beiden Möglichkeiten. Das sind die beiden Möglichkeiten, wo man halt schnell hat können Geld verdienen. Und sie sind wahnsinnig, wirklich wahnsinnig gefrustet gewesen, zum Teil. Sie wären gerne in die Schule gegangen, sie hätten gerne noch mehr gelernt. Sie haben die Möglichkeit nicht gehabt. Und auf der anderen Seite, was mich auch schärig beeindruckt hat, das ist, wie wahnsinnig die Familie eben auch über die Frauen bestimmt haben. Mhm. Das war zum Beispiel etwas, was aus den schriftlichen Quellen überhaupt nicht rausgekommen ist, dass dann die Frauen, wenn sie auch gearbeitet haben, zum Beispiel wenn jemand krank geworden ist in der Familie oder wenn die Schwägerin halt auf dem Bauernhof schwanger war und nicht mehr hat können arbeiten auf dem Feld wie normal, dann hat man sie zurückgepfiffen, dann haben sie unbezahlte Arbeit geleistet, zum Beispiel auf dem Bauernhof, für ein halbes Jahr, für ein Jahr. Und dann hat es geheißen, du, aber so viele Leute am Tisch, das können wir uns nicht leisten. Geh du jetzt wieder. Und dann haben sie wieder müssen gehen. Und die Frauen haben sich dann das auch gefallen lassen, haben uns immer wieder gesagt, ja, wir haben halt nichts anderes gekannt. Wir haben gar nicht gewusst, dass man das im Prinzip auch noch könnte anders machen. Und das bei sehr vielen Frauen so ein fast ein Bewusstseinsprozess erst im späteren Alter eigentlich eingesetzt hat, dass sie gesehen haben, wie sehr über sie bestimmt worden ist die ganze Zeit und wie sie sich nie getraut haben zu wehren, auch aufgrund von sehr, sehr autoritären Erziehungen, dass zum Beispiel, was der Vater gesagt hat, ist völlig klar gewesen, das hat die ganze Familie einfach gemacht. Wenn er gesagt hat, geh, geh arbeiten, dort haben wir als Dienstmädchen, ist man gegangen. Und wenn es einem noch fast stört hat, man hat sich einfach nicht aufgelehnt dagegen.
Ja. Ich würde noch einen allgemeinen Aspekt sagen, also für die Wichtigkeit, dass wir eben auch den alltagsgeschichtlichen oder Oral History Teil gemacht haben, dass nämlich zum Teil auch Sachen, die man in einer Sozialgeschichte oder Institutionengeschichte, wie wir sie auch machen, aufzeigt, dass man die kann relativieren kann. Also dass, wenn man anhand der schriftlichen Quellen zum Beispiel sieht, dass es 1924 einen ersten Arbeitsvertrag gegeben hat, wo die und die Sachen reglementiert worden sind und besser worden sind, dass man dann eben sieht, wenn man mit diesen Frauen redet, dass es zum Beispiel die meisten gar nicht gewusst haben, dass es das gegeben hat und von dem dann auch nicht profitiert haben. Ja. Also es gibt immer eine gewisse Relativierung zwischen dem Bild, das man rüberkommt, wenn man die schriftlichen Quellen anschaut, und dem, was eben die Realität ist. Und für das ist es auch sehr wichtig.
Jetzt hat es, wenn die Dienstboten haben ja meistens im Haushalt von der Familie gewohnt, jetzt hat es sicher sehr viel Konflikt gegeben. Also gerade im vorherigen Beitrag haben wir ja gehört, wie das aus der Sicht der höheren Töchter oder eben vom Bürger, von der Bürgersfrau dann ausgesehen hat. Wie habt ihr dann, also was habt ihr gehört dann aus der Sicht von der Dienstboten jetzt? Wie haben sie so Konflikt erlebt? Haben sie das irgendwie verdrängt? Oder ja, was habt ihr dort so?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil du sprichst da irgendwie so eine Norm an. Also wie haben die Dienstboten darauf reagiert?
Und ich glaube, wie haben sie es erlebt?
Ja, nicht, oder? Also dass irgendwo das Spektrum von Reaktionen so wahnsinnig gross ist, dass man gar nicht kann eine allgemeine Antwort geben. Da hat es irgendwo die Frauen gegeben, die alle zwei, drei Monate ihre Stelle gewechselt haben, die ganze Zeit einfach davon gelaufen sind und sich probiert haben, dem irgendwie so zu entziehen. Bis zu den Frauen, die sich völlig identifiziert haben dann auch mit dem sozialen Prestige für eine Arbeitgeberfamilie, bis zu denen, die zum Beispiel, was weiß ich, psychosomatische Erkrankungen dann gehabt haben, wo sie praktisch nicht mehr können weiterarbeiten, weil sie einfach mit diesen Konflikten nicht zu Gang gekommen sind. Aber das Spektrum ist wahnsinnig gross. Eigentlich die Reaktion oder das typische Dienstbotenleben und die Reaktion, das gibt es eigentlich gar nicht. Und ich habe das Gefühl, wenn man das würde probieren, irgendwie rauszuschaffen, würde man die Frauen nicht vergewaltigen, also sie irgendwo in ein Schema drücken, wo es wirklich nicht gibt. Ja. Wenn es etwas gibt, das ziemlich feststeht, dann ist es einfach so das Idealbild der Bürger, des Dienstmädchen.
Mhm. Und von den Katholiken und von den Sozialisten. Ja. Das ist ja sehr spannend. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt von unserer Arbeit, dass man sieht eben über das Bild, wo verschiedene Kreise in unserer Gesellschaft sich von diesen Frauen gemacht hat, wie viel man da auch kann über das Bild oder über die Rolle, wo man sich für die Frauen gedacht hat, also wie die Frauen im Allgemeinen auch sieht. Also es ermöglicht sehr viel Einblick einfach in die Ideologie von Hausfrau und Hausarbeit über das ganze Jahrhundert. Ja.
Jetzt haben die vorher erzählt, also du hast erzählt, wie viel das die geschafft haben. Wie war es denn so mit den Beziehungen, die die Frauen noch hatten? Also haben die überhaupt Zeit gehabt oder wo zum Beispiel, wo haben sie können Beziehungen anknüpfen und haben die da irgend, was haben euch da die Frauen erzählt?
Also es hat eine Fall gegeben, Frauen, die zum Beispiel klar hätten wollen heiraten, die aber praktisch keine Möglichkeiten gehabt haben, überhaupt einen Mann kennenzulernen.
Ja, eben das kann man vorstellen, dass das sehr schwierig war. Ja.
Dann gibt es zum Beispiel das Problem, wahnsinnig viele Dienstmädchen haben uneheliche Kinder. Also wenn wir uneheliche Statistiken anschauen, sind Dienstmädchen immer an der Spitze. Das heisst, sie haben dann irgendwo auch Beziehungen gehabt mit Männern, wo sie sich vielleicht auf etwas eingelassen haben, dann auch, wo für sie nicht selbstverständlich war, wo sie das Gefühl hatten, sie hätten dann auch eine Sicherheit, dass zum Beispiel, wenn sie schwanger wären, dass sie heiraten würden, die aber gar keine Möglichkeit hatten, diese Beziehungen zum Beispiel so auszubauen, dass sie wirklich heiraten worden sind.
Ja. Und das spielt sicher auch noch mit, dass viele von diesen Dienstmädchen ja vom Land gekommen sind, genau, aus den Fremden. Und sie sind sich auch gewöhnt gewesen, dass die Kontrolle im Dorf schon dafür gesorgt hat, dass sie im Fall von der Schwangerschaft dann geheiratet würde.
Und die Kontrolle hat natürlich dann in der Stadt klar nicht mehr funktioniert.
Ja. Ja. Was haben denn die gemacht mit ihren Kindern?
Also es hat Institutionen gegeben, auch in der Stadt Zürich, die Kinder aufgenommen hat zum Teil. Oder man zu Pflegeeltern gegeben, aber es ist
zur Adoption frei.
Oder zur Adoption frei, aber es war eben schon für sehr viele ein Problem gewesen, auch die Schwangerschaft, weil das hat eigentlich fast immer Kündigung nach sich gezogen. Und durch die Kündigung hat ja Hausangestellte nicht nur ihre Stelle verloren, sondern auch ihren Wohnort, weil ja ihr Beruf mit Kosten und Logis verbunden war. Und das hat dann wahnsinnige Probleme gegeben für die auch. Von dem her gesehen.
Wir sind dann meistens irgendwelchen Heim gelandet und dann im Kantonsspital, weil dort haben sie gratis Entbindungen haben und haben dann müssen schauen, dass das Kind auf irgendeinen Ort so schnell wie möglich los worden sind, dass sie einfach wieder eine Arbeit annehmen
können. Das ist ein sehr spannendes Thema und ich glaube, wir können jetzt noch lange weiter schwätzen. Ihr steckt jetzt mit in eurer Leidensarbeit rein, wann rechnet ihr damit, dass ihr fertig sind?
Ja, das ist gut. Ende Jahr, Anfang nächstes Jahr. Und so schnell wie möglich.
Und habt ihr dann vor, also die Sachen, die ihr jetzt herausgefunden habt, irgendwie auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Also dass zum Beispiel Frauen, die sich dafür interessieren,
also Frauen, die sich dafür interessieren, können auf alle Fälle gerne unser Lied kopieren und lesen. Es freut uns natürlich, wenn wir Leserinnen und Leser finden. Und wir haben auch die Möglichkeit, so nachher in Form von Artikeln, irgendwie zusammengefasste Form, ein bisschen das mitzuteilen.
Vielleicht liegt irgendwann wage mal ein Projekt vor, ein Interviewteil mit diesen Frauen auszubauen, weil die Interviews sind wahnsinnig zeitintensiv. Wir hätten eigentlich gerne noch mehr und vor allem vertieftere Interviews gemacht mit diesen Frauen. Das vielleicht noch mal auszubauen, vielleicht einmal ein Buch zu machen. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir unser Lied fertig haben, dann können wir mal eine Runde von diesen Schmerzen einfach nicht mehr hören. Also.
Ja, das glaube ich auch. Gut, danke vielmals, dass Sie da gekommen sind.
Croise, marchons côte à côte. Während der ganzen Sendung habt ihr Musik gehört von der Maman Bea, einer französischen Chansonsängerin.
Das war die Hälfte vom Äther über die Historikerinnentagung an der Uni Zürich. Es geht weiter bis um 4 Uhr mit Laura Andersumme.
Guten Abend miteinander, hier ist Laura Andersumme mit der Oktober-Sendung.